HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Die Zeit wird knapp. Im Herbst droht uns eine Energiekrise und bis 2045 soll Hessen klimaneutral sein. Wie soll die Energiewende im Alltempo gelingen? Erneuerbare Energien weiter ausbauen, fossile Brennstoffe überflüssig machen und prinzipiell Energie einsparen. Das dürfte sicherlich für die meisten einleuchtend klingen, doch wie genau sollen wir das umsetzen? Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hat dazu eine Regierungserklärung abgegeben. Darüber haben vor dieser Sendung meine Kollegen Simone von der Forst und Andreas Meyer-Feist gesprochen.
Zum einen soll es eine neue Servicestelle geben für die Wirtschaft. Grüne Start-ups sollen mehr gefördert werden. Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften sollen zusammenarbeiten. Und es soll einen Wirtschaftsgipfel geben, um gemeinsam eben mit allen Gewerkschaften, Industrie, Politik zu sehen, was man machen kann, um wegzukommen von Gas und Öl. Es geht um Geld, aber vor allem geht es um Beratung und Information. Mir ist das ein bisschen so vorgekommen wie eine hessische konzertierte Aktion. Es geht um Kommunikation und das alles soll so gemacht werden, dass der soziale Frieden gewahrt bleibt, dass die Menschen sich nicht ungerecht behandelt fühlen. Wie gesagt, da geht es natürlich auch um Unternehmen, die es schwer haben, aber der Bürger hat es natürlich dann auch schwer, wenn Gas und Öl noch viel teurer werden.
Warum gerade jetzt? Was ist das Ziel der Landesregierung genau?
Weil jetzt klar ist, dass wirklich harte Zeiten kommen und Wirtschaftsminister Al-Wazir hat das auch ganz klar in seiner Regierungserklärung so gesagt. Und wenn die Karten neu gemischt werden, dann kann es nicht nur Trümpfe geben, auch für die Unternehmen. Und klar ist offenbar auch, dass nicht alle Unternehmen das schaffen, mit der Umstellung auf mehr Nachhaltigkeit zu setzen, dass es aber auch viele gibt, die das schaffen. Aber Hilfe brauchen und denen will man eben ein bisschen unter die Arme greifen. Das ist natürlich ein langfristiges Projekt und weil das so langfristig ist und die Sorgen aber sehr kurzfristig sind, richtete sich Wirtschaftsminister Al-Wazir natürlich auch an die Bürger und hat sie auf ziemlich kalte Zeiten eingestellt. Man könne nicht Millionen Gas- und Ölheizungen in einem Winter umstellen und er hat eben auch die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, ein bisschen sparsamer mit Energie umzugehen. Jedes Grad spare 6% Energie, wenn man die Heizung runterstellt. Und er hat sich auch ein bisschen gewundert über viele Freibäder in Hessen, die ja für Frühschwimmer noch geheizte Becken anbieten, 22 Grad. Und das Ganze wird dann durch die Gastherme aufgeheizt. Und da hat er sich schon mal gefragt, ja, warum stehen da eigentlich keine Solarpanels? Hätte doch schon längst so sein müssen. Aber wie gesagt, das ist vielleicht eine Frage, die sich die Politik auch mal selbst stellen müsste.
Was sagt denn jetzt eigentlich die hessische Wirtschaft zu all diesen Plänen? Und was die Opposition?
Also in der Wirtschaft ist Konkretes noch nicht zu hören. Da wartet man wohl erst mal ab und schaut wohl, glaube ich, erst mal auf das, was in Berlin auf Bundesebene passiert. Genauso wie übrigens die CDU. Da heißt es vor allem, die Ampelregierung in Berlin sei gefordert, politische Antworten zu geben, zum Beispiel mit einem Notfallplan zur Energieversorgung. Und bei der SPD heißt es, eigentlich hätte ja die Landesregierung viele Jahre Zeit gehabt, sich all diesen großen Themen zu widmen, hat das aber nicht getan. Und die AfD sagt, dass alles ist ziemlich sinnlos und auch ohne Wirkung. Und aus der FDP ist zu hören, dass man doch ein bisschen die Lanze bricht für die Kernkraft. Wenn es anders nicht geht, dann müsse man eben mal wieder ein bisschen auf die Kernkraft setzen.
Hessen will in Sachen Energiewende aufs Tempo drücken. Infos dazu hatte Andreas Meyer-Feist. Tja, und dass es höchste Zeit wird, unseren Planeten zu schonen und die Natur nicht weiter auszubeuten, das wird schon jetzt teilweise mit bloßem Auge deutlich. Aufgrund der Trockenheit sind zum Beispiel auch in Frankfurt und im Main-Taunus-Kreis die Pegelstände in Flüssen und Bächen extrem gesunken. Einige Bäche sind sogar schon komplett ausgetrocknet. Deshalb ziehen jetzt dort die Behörden die Reißleine und ab sofort ist es verboten, Wasser aus Gewässern zu pumpen. Andere Landkreise haben dieses Verbot schon länger und vor dieser Sendung haben wir unsere Reporterin Saskia Klingelschmidt gefragt. Saskia, was genau bedeutet jetzt dieses Verbot in Frankfurt und im Main-Taunus-Kreis?
Na, das heißt, dass die Nidder sowie ihre Nebenarme und eben auch die Flüsse und Bäche in Frankfurt, die den Main ja speisen, die führen derzeit so wenig bis gar kein Wasser und wo nichts bzw. wenig fließt, da kann bzw. darf man jetzt nichts mehr entnehmen. Das heißt, einige Bäche sind so das Umweltdezernat hier in Frankfurt schon ausgetrocknet. Wer jetzt doch Wasser zapft oder dabei erwischt wird, der muss sogar mit dem Bußgeld rechnen. Umweltschutz, ne, das steht jetzt an erster Stelle. Schließlich sollen ja auch so empfindliche Lebensräume, in die es Wasser gibt, geschützt werden.
Meinst du, das klappt? Der Sommer dauert ja noch ein paar Wochen.
Naja, dass es eben auch nicht klappen kann. Das haben die Supersommer 2018 und 2019 geschafft oder gezeigt. Du erinnerst dich, da konnte man fast auf den Rhein oder auf den Main runtergucken. Wenn es jetzt mal keinen grünen Rasen zu Hause gibt und der braun wird, dann ist es halt mal so. Die Verordnung zur Wasserentnahme, die gilt. Und die gilt übrigens bis Ende Oktober, wenn sie nicht eher aufgehoben wird. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ist Frankfurt ja auch schon so ein bisschen spät dran. Andere Landkreise, etwa der Vogelsbergkreis, die haben schon Mitte Juni längst die Wasserentnahme verboten oder neu geregelt.
Es stellt sich jetzt auch die Frage, warum darf man überhaupt Wasser aus Flüssen und Bächen abzapfen?
Naja, das ist so eine gesetzlich geregelte Sache. Das ist eine Genehmigung, entweder für gewerbliche Nutzung sozusagen, wo irgendwelche Firmen Wasser brauchen und dann später wieder einspeisen, beziehungsweise anliegende Grundstücke, deren Besitzer, die dürfen auch Wasser entnehmen, solange es eben keine Probleme gibt.
Die Trockenheit macht uns in Hessen zu schaffen. Deshalb ist es jetzt auch in Frankfurt und im Main-Taunus-Kreis verboten, Wasser aus Flüssen und Bächen abzuzapfen. Über die Hintergründe hat uns Saskia Klingelschmidt informiert. Immer mehr Unfälle mit E-Bikes und E-Scootern. Das hat jetzt eine Erhebung des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden ergeben. Und demnach enden gerade Unfälle mit E-Bikes öfter tödlich als mit normalen Rädern. Woran das liegt und welche interessanten Details die aktuellen Statistiken hervorbringen, darüber haben sich vor dieser Sendung meine Kollegen Gerd Kuhn und Andrea Bonhagen unterhalten.
Es gibt überraschend viele Unfälle, wo die Fahrerin oder der Fahrer einfach ins Straucheln geraten. Beim Aufsteigen, Anfahren, über die Kante fahren, wo sie zu schnell fahren, die Balance nicht halten oder falsch lenken, also Fahrfehler. Das war zum Beispiel in Wiesbaden so, wo eine Frau dann auf die Straße unter einen Laster geraten ist. Ein richtig schlimmer Unfall. Noch mehr Unfälle gibt's an Kreuzungen und beim Abbiegen. Da gab's zum Beispiel am Frankfurter Osthafen einen schlimmen Unfall an einem Zebrastreifen. Weitere Ursachen sind zu schnelles Fahren oder mit zu viel Alkohol fahren.
Wie viel gefährlicher ist denn E-Bike-Fahren als Radfahren ohne Elektromotor?
Es sieht erstmal so aus, als wäre das deutlich gefährlicher. Nehmen wir mal die Zahl von 1000 Unfällen. Da sind bei den Unfällen mit E-Bike fast 8 tödlich. Bei den Unfällen mit dem normalen Rad nur fast 4, also doppelt so viele Tote im Verhältnis. Aber die Statistikerinnen und die Statistiker sagen, das liegt am Alter. Es fahren mehr ältere E-Bike, die sind bei Unfällen gefährdeter, verletzen sich schwerer. Das Alter der E-Bike-Fahrenden ist schon deutlich jünger geworden, fahren auch unter 25-Jährige jetzt, aber nach wie vor gibt es eben mehr Ältere und das erklärt die schwereren Verletzungen. Es gibt eben auch viel mehr E-Bikes auf den Straßen. 2014 hat man mit der Statistik begonnen. Da sind 500.000 E-Bikes verkauft worden. Letztes Jahr sind 2 Millionen E-Bikes verkauft worden. Insgesamt muss man sagen, es verunglücken immer noch wesentlich mehr Menschen in Autos und auch deutlich mehr Menschen auf normalen Fahrrädern als auf E-Bikes. Das liegt eben am Verkehrsanteil.
Die Statistiker haben heute auch über Unfälle mit E-Scootern gesprochen. Gibt es da auch neue Erkenntnisse?
Die meisten Unfälle da sind in Großstädten, klar, da gibt es auch die meisten E-Scooter. Zu zweit auf dem E-Scooter fahren ist auch keine gute Idee. Aber die häufigsten Unfallursachen sind hier Balance verloren, zu schnell gefahren und Alkohol.
Was kann man denn für Schlussfolgerungen aus dieser Statistik ziehen? E-Bikes und E-Scooter sollen ja auch ein wichtiger Teil der Verkehrswende werden, also Menschen aus den Autos locken. Muss man da jetzt für mehr Sicherheit sorgen?
Ja, dass viele Unfälle auf Wackler beim Fahren, auf Fahrfehler zurückgehen, das zeigt, dass doch Fahrsicherheitstraining eine gute Sache sein kann. Das gibt's ja vom ADAC fürs Auto und das macht wohl auch Sinn für E-Scooter und E-Bikes. Da gibt's Kurse mit Trainingsparcours, zum Beispiel bei der Deutschen Verkehrswacht oder beim ADFC für Menschen, die nicht so geübt sind. Aber das ist in Hessen noch selten. Es gibt auch den Vorschlag, bei mehr Rad- und Rollerverkehr in den Städten Tempo 30 für Autos und ja, Helm tragen ist auch immer eine gute Sache.
Immer mehr Unfälle mit E-Bikes und E-Scootern. Viele davon enden tödlich. Das hat jetzt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden ermittelt. Infos dazu hatte Andrea Bonhagen. Eine richtige Blockbuster-Ausstellung, die plant das Frankfurter Städel und zwar für den kommenden November. Im Mittelpunkt steht der große Barockmaler Guido Reni. Herzstück der Ausstellung ist ein Gemälde, das zurzeit noch aufwendig restauriert wird. Jetzt konnten Kunstliebhaber schon mal einen Blick auf dieses Gemälde werfen, eine Art Sneak Preview sozusagen. Und das hat sich hr-info-Kulturreporter Jan Tussing natürlich nicht entgehen lassen.
Il Divino, der Göttliche, so nannte sich Guido Reni, der wohl größte, aber nicht gerade bescheidenste Barockmaler des 16. Jahrhunderts, sagt Bastian Eclerci, Sammlungsleiter am Frankfurter Städel.
Er war eigentlich in seiner Zeit einer der berühmtesten und erfolgreichsten Maler überhaupt, nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa.
Guido Reni war ein Star und konnte sich zu seiner Zeit die Auftraggeber aussuchen. Da wurde gerne auch mal die Königin von Frankreich vertröstet, sagt Kurator Bastian Eclerci. Denn Reni fühlte sich in seiner Heimatstadt Bologna sehr wohl und wollte nicht verreisen. Aber der Göttliche geriet in Vergessenheit und der Barock fiel aus der Gunst. Grund für Bastian Eclerci, eine große Guido Reni-Ausstellung vorzubereiten.
Diese Figur wieder so ein bisschen so aus der halben Vergessenheit heraus zu befördern, das war etwas, was für mich persönlich einfach ein ganz großes Vergnügen war.
Herzstück der Ausstellung ist ein fast 420 Jahre altes Gemälde. Es zeigt Jesus Christus, lebensgroß und halbnackt mit weißem Umhang. Im dunkelbraunen Hintergrund steht eine Säule. Eine Geißelsäule. Die war lange nicht zu sehen, denn das Bild war in schlechtem Zustand und musste dringend restauriert werden. Ein Fall für Lilly Becker.
Aktuell habe ich den Firnis abgenommen und bin an der Vorretusche der Fehlstellen. Jetzt werden die Fehlstellen noch fertig retuschiert und ein neuer Firnis aufgetragen, der dem Ganzen mehr Tiefenlicht verleiht.
Lilly Becker arbeitet seit über einem Jahr an dem barocken Gemälde, oft mit Lupe und Mikroskop. Die Restauratorin brachte in minutiöser Kleinarbeit die Geißelsäule wieder zum Vorschein. Die war nämlich in dem braun-schwarzen Hintergrund nicht mehr zu erkennen, sagt Stefan Knobloch, der Leiter der Abteilung Kunsttechnologie und Konservierung. Deswegen schlummerte das Gemälde auch jahrelang im Lager des Städel.
Vor allem in der Voruntersuchung steckt sehr viel Technologie, weil wir die Bilder jetzt nicht nur mit Auflicht untersuchen. Wir untersuchen sie auch mit verschiedenen Strahlenqualitäten. Das heißt, bei uns in der Abteilung wird sowohl die Ultraviolettstrahlung, die Infrarotstrahlung und die Röntgenstrahlung eingesetzt.
Christus an der Geißelsäule wird in der Ausstellung im Städel nach letztendlich zweijähriger Restaurierung selbstverständlich einen zentralen Platz bekommen.
Im November zeigt das Frankfurter Städel die Werke des erfolgreichen Barockmalers Guido Reni. Worauf sich die Besucher genau freuen können, darüber hat uns Jan Tussing informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de.